Datenfreiheit, der Podcast des LFDI Baden-Württemberg zu Datenschutz und Informationsfreiheit.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts Datenfreiheit. Wir sprechen heute wieder mit Rudi Kramer. Rudi Kramer ist Datenschutzexperte, arbeitet bei einem Dienstleister, engagiert sich beim Berufsverband der Datenschutzbeauftragten Deutschlands, kurz BVD, und er ist Lehrbeauftragter der Hochschule Ansbach im Bachelorstudiengang Datenschutz und IT-Sicherheit. Wir haben heute nur ein Thema. Wir wollen etwas tiefer einsteigen. Es geht um die Stuttgarter Impulse. Mit den Stuttgarter Impulsen zur Modernisierung des Datenschutzes bringen sich die Datenschutzaufsichtsbehörden der Länder in die Debatte um eine Datenschutzreform ein. Es ist ein Vorschlag für einen gestaltenden Datenschutz, der die Grundrechte der Menschen und eine effektive Datennutzung gleichermaßen sicherstellen soll. Und wer will, kann diese Vorschläge kommentieren. Bis zum 10. September 2026 können BürgerInnen, Behörden, Unternehmen, NGO und Initiativen diese Vorschläge kommentieren, aber auch eigene Vorschläge einbringen. Was steht in den Stuttgarter Impulsen? Warum gibt es diese Vorschläge? Und wie schaut man auf diese Stuttgarter Impulse, wenn man nicht bei einer Aufsichtsbehörde ist? Darüber reden wir heute mit dem Landesbeauftragten für den Datenschutz und die Informationsfreiheit Baden-Württemberg, Professor Dr. Tobias Keber, und mit Rudi Kramer. Hallo Rudi, hallo Tobias.
Hallo zusammen.
Hallo, schön, dass ich hier sein darf.
Üblicherweise, Rudi, bist du uns zugeschaltet und wir nehmen remote diesen Podcast auf. Heute bist du bei uns in der Dienststelle. Warum bist du hier?
Wenn ich ehrlich bin, weil es klimatisiert ist und draußen über 35 Grad hat. Aber ich freue mich, eingeladen zu sein, weil ich in Stuttgart war und wir dann die Gelegenheit nutzen wollten, nicht nur online einen Podcast aufzunehmen, sondern auch hier mal vor Ort.
Und wie fühlt sich das für dich, Stefan, jetzt, dass der leibhaftige Rudi jetzt da ist?
Der leibhaftige Rudi trägt ein sehr hübsches rosa Hemd für die Hörenden. Das muss ich ja hier so ein bisschen beschreiben. Und fühlt sich gut an und vor allem es ist sehr günstig für meinen Hals, weil sonst muss ich immer nach links gucken, weil da der Bildschirm ist. Und jetzt kann ich ihm einfach geradeaus in die Augen schauen.
Wunderbar, dann steigen wir direkt ein. Heute haben wir nur ein Thema, es geht um die Stuttgarter Impulse. Und ich würde vorschlagen, lieber Chef, dass du vielleicht mal einen Einstieg machst. Die Stuttgarter Impulse, was ist das, warum gibt das und warum heißen sie Stuttgarter Impulse?
Also zunächst mal zum Hintergrund. Wir haben in Deutschland eine Debatte, eine datenpolitische Debatte, die bestimmte Wegpunkte hat oder wichtige Wegpunkte. Einer dieser Wegpunkte ist sicherlich die föderale Modernisierungsagenda vom 4.12.2025, aber jetzt auch ganz, ist noch gar nicht so lange her, ein Papier des Koalitionsausschusses vom 2. Juli, wo man anknüpft im Prinzip an dem, was man in der föderalen Modernisierungsagenda schon vorgedacht hat. Dazu gehört auch eine Initiative aus Hamburg, eine Bundesratsinitiative, die jetzt auch im Bundestag tatsächlich behandelt wird. Es geht erstmal grundsätzlich um die Frage, ist die Datenschutzaufsicht effizient? Ist die zeitgemäß? Und damit verwoben, aber eigentlich unabhängig davon, ist die Frage auch materiell, wie ist es eigentlich um den Datenschutz bestellt? Ist das noch modern? Ist das effizient? Wie verhalten sich dann auch in der Debatte vorgetragene Argumente? Manches sei Bürokratie oder innovationshemmend. Das ist so, ich sag mal, die Gesamtdebatte. In dieser Debatte oder für diese Debatte sollen die Stuttgarter Impulse ein Beitrag sein. Ein Beitrag von wem? Von denjenigen, die mit der Aufsicht befasst sind, also die Aufsichtspraxis, die auch und vor allem im Bereich der Wirtschaft, dazu muss man vielleicht noch sagen, dass in diesen Papieren föderale Modernisierungsagenda, da kommt die Idee auf, dass man bestimmte Kompetenzen im Bereich der Wirtschaft, das wird dann nicht näher ausbuchstabiert, wer genau diese Wirtschaft ist, aber man könne doch bündeln. Und warum machen das eigentlich so viele Landesdatenschützer? Könne man das nicht bei der BFDI bündeln mit dem erhofften Ergebnis einer Effizienzsteigerung oder auch, vielleicht ist es auch kostengünstiger, und dann ist natürlich die Frage, wer die Kosten eigentlich trägt, alles Folgefragen. Aber das ist jedenfalls der Stand der Debatte. Und da waren die Landesdatenschützer immer im Grunde genommen das Objekt der Diskussion und nicht das Subjekt. Und das ist insoweit jetzt anders, als dass man beschlossen hat im Rahmen der DSK, und zwar die Aufsichtsbehörden der Länder, also nicht die Bundesbeauftragte in diesem Fall, dass man vielleicht auch ganz gerne Subjekt wäre der Debatte und einfach mal sagt, wie ist das eigentlich aus der Sicht der Praktiker, also diejenigen, wo momentan die Rechtsfragen aus dem Bereich Datenschutz und Wirtschaft einfach auf dem Schreibtisch liegen und abgearbeitet werden müssen. Hintergrund eben auch das ist ja schon durch die Presse gegangen, es gibt immer mehr Beschwerden, zum Teil KI-assistiert. Wie wird man dem eigentlich gerecht? So, das ist der Hintergrund dieses Papiers. Warum heißt das jetzt Stuttgarter Impulse? Weil die DSK stattfand in Stuttgart und diese Impulse auf dieser DSK beschlossen wurde durch die Aufsichten der Länder.
Also ein gemeinsames Papier der Landesbeauftragten. Und willst du noch einmal kurz zum Papier was sagen?
Ja, also vielleicht mal zur DNA oder zum roten Faden. Was ist der Gedankengang? Das Papier hat im Prinzip vier Abschnitte oder vier Gedanken. Der erste Gedanke ist zunächst mal Ausgangssituation und Ziele. Also was sollte Ziel einer Reform sein? Und was kann man überhaupt reformieren, vor allem, wenn man es nur in Anführungszeichen national denkt. Also in der Debatte wird dann ja bisweilen gesagt, ja, wie ist das denn auch materiell mit dem Zweckbindungsgrundsatz? Ist das überhaupt noch zeitgemäß in Zeiten von KI? Geht das überhaupt? Das ist also eine materielle Frage, die man aber national an der Stelle gar nicht abschließend adressieren könnte, weil wir im Unionsrecht unterwegs sind. Und damit meine ich das Primärrecht und damit meine ich auch die Europäische Grundrechtecharta, die zum Datenschutz in ihrem Artikel 8 vorgeht. Vorgaben macht, wo auch Aussagen zur Zweckbindung sich finden, was also insoweit nur dann geändert werden könnte, wenn man die Grundrechtecharta ändert. So. Das heißt also, dieser Teil A ist erstmal so eine Frage, was kann ich überhaupt ändern? So eine Machbarkeit, also was geht überhaupt? Also politisch wird ja manchmal etwas vorgetragen, was man gar nicht selbst und eigenständig ändern kann. So, also das ist das Erste. Ne? Und wozu überhaupt auch Reform? Also was soll denn einfacher werden? Das ist so der erste Ideenblock. Und bei dem zweiten geht es dann so ein bisschen um, ich sag mal, Konterpunkte zu machen zu einer Debatte, die manchmal, ja, ich sag mal, bestimmte Bilder zeichnet, wo man einfach fragen muss, ist das empirisch belegbar, ist das ein Gefühl oder ist das Fakt? Und in diesem Lichte stehen unter dieser Überschrift Datenschutzaufsicht, Mythen und Fakten fünf Punkte, wo einfach mal so ein bisschen bestimmten, ich will jetzt nicht Erzählungen sagen, aber wo man einfach versucht, wir müssen das evidenzbasiert empirisch belegen und wenn etwas empirisch nicht belegbar ist, dann ist es eben schwierig. Das ist der zweite Gedanke. Dann geht es in einem dritten Block tatsächlich um die Datenschutzaufsicht. Wir sagen als Landesdatenschützer und Aufsichtsbehörden nicht, alles ist prima, alles ist wunderbar, alles muss so bleiben, wie es ist. Nein, wir sagen, das sind 10 Punkte, die dann einzeln aufdröseln, an welchen Stellen, auch selbstkritisch, müssen wir uns verbessern? Und wie kann man das machen? Und das sind ja im Grunde 10 Vorschläge, kommen wir ja gleich auch im Detail. Es geht mir jetzt erstmal um die Metaebene. Und dann der letzte Gedanke ist dann der so ein bisschen gelöst ist von dem Organisatorischen, sondern ganz materiell, was müsste man denn vielleicht auf der längeren Bank und dann auch mit Blick nach Europa am Datenschutz ändern, dass es ein bisschen besser funktioniert. Denn, das wäre mir vielleicht abschließend noch wichtig bei der ganzen Debatte. Man gewinnt ja bisweilen den Eindruck, Grundrechte sind nur noch Störfaktor. Die sind aber ganz, ganz wesentliches Merkmal oder Wesenskern auch unserer freiheitlich-demokratischen Grundordnung. Und natürlich müssen wir die schützen. Zeitgemäß auch, natürlich. Und was man da vielleicht auch unter anderem mit Blick auf KI im materiellen Recht ändern sollte, das sind dann nochmal 5 Vorschläge, auch nicht abschließend, sondern als Impulse. Deswegen heißt es Impuls. Das ist noch kein fertiges Konzept, sondern das ist erstmal so ein Denkanstoß und ins Gespräch kommen, eine Einladung ins Gespräch. Deswegen machen wir ja dann auch diesen Stakeholder-Prozess.
Rudi, eine Einladung ins Gespräch, das klingt doch jetzt mit den Stuttgarter Impulsen doch überzeugend. Was ist schlecht daran?
damit will ich mal gar nicht anfangen, sondern ich will erst mal sagen, wie es auf mich wirkt, dass ich es das erste Mal mitbekommen hatte. Es gibt ja diesen Teil B mit Mythen und Fakten. Da fühlte ich mich ehrlich gesagt nicht so angesprochen, aber habe viele Situationen wiedererkannt, die man immer wieder hört und wo man immer denkt, nein, wenn man dann mit Argumenten dagegen kommt, hilft das oftmals auch nicht, wo man dachte, okay, die Adressaten dieses Teils werden es wahrscheinlich eh nicht lesen. Bin mal gespannt, ob sich irgendeiner mal dazu bekennen wird, oh, das habe ich gelesen, das hat meine Meinung beeinflusst, ich sehe es jetzt anders. Viele kennen vielleicht auch immer die Aussagen, die kommen 18 Aufsichtsbehörden, 18 unterschiedliche Interpretationen. Wenn man dann konkret nachfragt, nennen wir mal eine, bekommt meistens gar nichts. Bestenfalls mal eine Variante, die dann meistens auch schon ein paar Jahre alt ist. Aber gerade diese 18 Interpretationen ist eine Floskel, die fehlt da noch. Mit der Uneinigkeit des Datenschutzaufsicht, ja, aber diese 18 Varianten wird uns wohl noch einige Jahre verfolgen. Bei dem zweiten Teil mit der Modernisierung der Datenschutzaufsicht dachte ich mir auch, ja, sind viele interessante Punkte dabei. Bin gespannt, wie man den ein oder anderen tatsächlich dann in der Praxis auch verwaltungsrechtlich so umsetzt, dass, ich nehme mal ein Beispiel heraus, einer für alle Prinzip. Das heißt, in dem Entwurf die Aufsichtsbehörde, die zuerst entscheidet, entscheidet verbindlich für alle anderen, die sich dann danach richten müssen und diese Entscheidung mit übernehmen würden. Jetzt kenne ich, kann man ja sagen, der LFDE Baden-Württemberg engagiert sich sehr in der Thematik KI, gibt es viele tolle Papiere. Was wäre denn passiert, wenn eine Woche vor der Veröffentlichung der Information zur Rechtsgrundlage bei der KI eine andere Aufsichtsbehörde etwas veröffentlicht hätte und die Wochen, teilweise monatelange Arbeit umsonst gewesen wäre, weil dann die Ansicht der anderen Aufsichtsbehörde, die da vielleicht eine andere Tonalität gehabt hätte, eine andere Aussage gegolten hätte. Da fehlt mir noch ein bisschen die Umsetzung in der Praxis. Oder noch eine andere schöne Variante, eine kirchliche Aufsicht hätte sich geäußert, die ist da noch gar nicht dabei. Das finde ich ein bisschen so, ich muss auch sagen, ich hätte auch jetzt schon die ein oder andere Maßgabe der DSK begrüßt hinsichtlich einer Einheitlichkeit, einer Datenbank, wäre alles denkbar gewesen, müssen ja nicht selber betreiben. Die Stiftung Datenschutz wäre ja ein Medium dafür, wo alle ihre Zahlen hinmelden, um dann quasi eine konsolidierte Fassung von statistischen Zahlen nur. Es wird ja auch angemahnt bei einem der Mythen, dass es eben roundabout circa 60.000 Beschwerden gibt. Und man kann das ja auch mal wirklich nicht mit circa, sondern mit echten belegbaren Zahlen, die jede Aufsicht jedes Jahr oder quartalsweise veröffentlicht, die dann bei einer neutralen Stelle, dann gibt es auch keinen Aufwand mit Infrastrukturausgaben wie die Stiftung Datenschutz. Dafür ist er auch da und sie veröffentlicht ja auch schon Tätigkeitsberichte. Warum nicht so einen Anbieter nutzen, ohne sich Gedanken machen zu müssen, oh, wer hostet jetzt mit welchen Kosten? Spannend finde ich dann die Kernthesen zum materiellen Datenschutzrecht, weil man da wirklich in die Diskussion kommen kann. Was kann denn geändert werden? Und auch da stimme ich Tobi Käber zu. Vieles geht nur auf europäischer Ebene und mir fehlt oft in der Diskussion die Differenzierung, wo müsste an der Grundrechtecharta etwas geändert werden und wo hätte man vielleicht Spielraum. Also auch bei betroffenen Rechten kann es Einschränkungen geben über den Artikel 23 DSGVO, die dann aber auch im Verhältnismäßigkeitsprüfung standhalten müssten. Wogegen bei Zweckbindung wird es wirklich eng, da ohne eine Änderung der Grundrechtecharta Änderungen vorzunehmen. Ich freue mich und Impuls, kann ich sagen, bin familiär etwas schulisch geprägt. Impuls kommt am Anfang der Unterrichtsstunde und dabei wird dann aufgebaut mit Inhalten und weiteren Aktivitäten, um damit eine Diskussion und einen Lernerfolg einzuleiten. Und ich bin mal gespannt, welchen Erfolg diese Stuttgarter Impulse letztendlich auf die Diskussion und vielleicht auch auf die gesetzgebenden Einheiten haben können.
Viele Punkte hast du jetzt genannt. Wollen wir mal sozusagen durchgehen. Ich fange mal mit der Statistik an. Wäre es zum Beispiel für uns, Chef, eine Möglichkeit, dass wir in unseren Tätigkeitsberichten nicht nur unsere Statistiken einmal im Jahr auflisten, sondern eine zweite Tabelle machen und sagen, das ist bei allen anderen Ländern auch? Dann hat man sozusagen eine Übersicht. Oder ist Stiftung Datenschutz der richtige Ort dafür zum Beispiel?
Nee, also das ist, es spricht ein Problem an, das tatsächlich nicht ganz so trivial ist. Also es gibt bei den Zahlen bestimmte Zahlen, die man erheben muss, die auch vorgezeichnet sind, auch über die Datenschutzgrundverordnung. Also ein bisschen Statistik ist vorgezeichnet, aber vergleichsweise grob, was dann zu ganz konkreten Fragen führt, zum Beispiel bei einer Zählung, wenn man sagt, so und so viele Beschwerden Beschwerden. Ne? Also manche sprechen von Beschwerden, dann sind das also Beschwerden im Sinne 77. Man kann aber auch sagen, ist es eine Eingabe? Wie verhält sich das? Also wo schlägt man dann zum Beispiel Konstellationen zu, dass man sagt, ja, das ist ein Prüfhinweis. Da beschwert sich jemand nicht über ein eigenes konkretes Verhalten, sondern vielleicht auch für einen Dritten, vielleicht auch anonym. Das heißt also, was ich damit sagen will, ist, es gibt, wenn es ganz konkret um das Führen von Statistiken geht, zum Teil begriffliche Unsauberheiten. Das kann man dann zum Teil abdecken. Auch die DSK hat schon Grundlinien festgelegt, was, welche Zahlen in die Tätigkeitsberichte sollen und wie die grob aussehen sollen. Ne? Auf der anderen Seite wird das aber nicht klein, klein ausbuchstabiert mit, ich sag mal, im Extremfall auch noch Layout-Vorgaben. Das sind ja unabhängige Behörden. Ne? Also da changiert das so, aber ich sehe schon diesen Punkt. Auch gerade bei den Statistiken, glaube ich, am Ende des Tages müssen wir da zum Teil auch besser werden. Vielleicht nicht nur wir, sondern auch die europäischen, weil solche Zahlen immer auch viel für Steuerung, für Überlegungen oder wertvoll sein können.
Gibt es die Pflicht, quartalsweise was zu machen? Könnte man sagen, nee, das finden wir gut, wir wollen quartalsweise Zahlen erheben.
Ist damit nicht verpflichtend, aber auch das, sinnvoll ist das. Ne? Aber auch da, der Teufel steckt im Detail. Zum Beispiel die Frage, was kann meine E-Akte ausgeben, automatisiert? Oder was muss ich tatsächlich händisch zusammentragen?
Also gerade diese Kommunikationsmöglichkeit mit Aufsichtsbehörden, die schon digitalisiert sind, wie Beschwerde einreichen online oder auch Datenpannenmeldungen, erfolgt ja meistens wirklich online. Und das dürfte kein Hexenwerk sein, das statistisch zu erfassen, wie viele Meldungen gingen ein. Allein sowas könnte schon mal helfen, einen Überblick zu bekommen. Ich kann mir auch vorstellen, dass gerade der Anstieg, wie er immer wieder berichtet wird, bei Beschwerden auch mittels KI auch deutlich macht, wie muss eine Aufsicht damit umgehen können. Denn letztendlich ist eine Aufsicht nicht nur dazu da, Trost und Zuspruch zu vermitteln, sondern auch entsprechende Maßnahmen zu ergreifen oder auch Beratungsleistungen bringen zu können. Und bei der Schwemme mittels KI geht es selber auch ein bisschen im realen Leben mit, dass wenn für eine Auskunft oder eine Beschwerde kam, war das vielleicht 10 Zeilen, wo jemand äußerte, was er eigentlich will. Mittlerweile gibt es eben seitenweise mit KI produzierten Anträgen, teilweise auch mit fehlerhaften Verweisen auf Rechtsprechung. Aber die Qualität oder der Aufwand, muss man auch sagen, hat eher zugenommen für Tätigkeiten, die für einfacher zu bearbeiten waren.
Ja, absolut richtig. Punkt Beschwerdeformular. Tatsächlich, da sind wir gerade dran, ein Update unseres, also natürlich gibt es das schon lange bei uns, ein Webformular. Und das haben wir jetzt nochmal geupdatet, deutlich nochmal mehr ausdifferenziert, sodass die Bearbeitung im Backend sozusagen einfacher wird. Wir haben sogar so ein bisschen User Experience, also so Nutzerinnen, Nutzer, worauf klickt der und wie denkt der? Auch das haben wir einbezogen. Etwas, was Verwaltung ja gerne nicht macht. Verwaltung denkt ja gerne nur von sich aus. Das ist der nächste Schritt, lieber Rudi, das wollen wir tatsächlich auch. Auch das wieder nicht trivial, dass man also dieses Formular direkt mit der elektronischen Akte über eine Schnittstelle sozusagen verbindet, sodass das direkt in den Eingang, das ist leider wie so oft technisch alles andere als trivial.
Ich will es ja auch mal positiv sehen, auch wenn es schon seit 10 Jahren hätte gemacht werden können, dass ein einheitliches Formular für die Meldung von Datenpannen angestrebt wird, teilweise auch auf europäischer Ebene.
Haben wir ja gerade.
Auch wenn die Zeitspanne, wenn man darüber diskutieren kann, von 10 Jahren, aber ist schon mal ein Schritt in die richtige Richtung.
Ja, haben wir, gibt es. Dann gibt es noch manche, ich sag mal, Konstellationen, wo man sagt, okay, es gibt das europäische Template und wir haben jetzt landesspezifisch noch irgendeine Konstellation, die dann in diesem Template noch nicht adressiert wird. Das kann man aber über eine Ergänzung machen, aber man kann sich ja erstmal an diesem europäischen kann und sollte. Also ich wäre auch der Letzte, der sagt, nee, das machen wir nicht. Das macht total Sinn.
Liebe Zuhörer, wir sind schon mittendrin in den einzelnen Punkten, die sozusagen geändert werden sollen. Ein weiterer Punkt, den Rudi angesprochen hat, ist einer für alle Prinzip. Die Frage war, was hättest du gemacht, wenn vor dem KI-Rechtsgrundlagenpapier eine Woche vor eine andere Aufsichtsbehörde rausgegangen wäre und gesagt hätte, hier, das sind die Rechtsgrundlagen KI. Also kannst du sozusagen das einer für alle Prinzip so ein bisschen einordnen und auch die Prozesshaftigkeit oder den Prozess beschreiben, der gedanklich dabei sein könnte?
Also das ist zunächst mal das Kommunizieren eines Grundsatzes, einer Idee. Und jetzt geht es ans Ausbuchstabieren. Ne? Also für welche Konstellationen gilt das? Kann und soll ein Einer-für-alle-Prinzip jetzt, ja gut, jetzt habt ihr es mit einer Handreichung gemacht oder mit einer Orientierungshilfe. Ne? Kann und soll das dafür gelten? Und oder soll das zum Beispiel für Prüfungen gelten? Ne? Also für die Situation, ich habe ein IT-System oder vielleicht sogar eine KI, ein System, das wird eingesetzt in der Verwaltung in Hamburg. So, und dann wird das dort datenschutzrechtlich geprüft. Dann würde dieses Prinzip vom Grundsatz her bedeuten, naja, einer hat es geprüft, man hat auch dort technisch geprüft ordentlich, ist also in den Maschinenraum hinabgestiegen und hat geguckt, was macht das Ding? Dann macht es ja erstmal total viel Sinn, dass die anderen Aufsichten sagen, gut, wenn ihr das in Hamburg geprüft habt, dann gehen wir einfach davon aus und können das auch, dass das alles mit rechten Dingen zugeht. So weit, so unproblematisch und so klar. Was ist jetzt aber, wenn Änderungen an dem KI-System vorgenommen werden oder das Einsatzszenario wechselt? Also in Hamburg und auch Prüfgegenstand waren Konstellationen, wo das in einem nicht sensiblen Bereich für das Abarbeiten von irgendwelchen Vorgängen benutzt wurde. Und jetzt auf einmal in einem anderen Kontext sind wir im Beschäftigtendatenschutz, weil auch Personaldaten zum Beispiel mit diesem System verarbeitet werden. Wie weit kann dann dieses Einer-für-alle-Prinzip gelten? Und also das sind dann wirklich die Fragen im Detail. Ja, die Idee ist super, stehe ich voll auch dahinter und jetzt muss man ausbuchstabieren. Aber wie gesagt, Impuls, ne? Und jetzt geht es darum, das mit Leben zu füllen.
Die Bundesratsinitiative aus Hamburg spricht auch davon, in der es darum geht, das Gesetz zu ändern und die DSK zu stärken, auch das Einer-für-alle-Prinzip einzuführen und spricht davon, dass man sich auch sozusagen Regeln geben kann, Prozesse definieren kann, anhand derer solche Fragen, wie du sie gestellt hast, beantwortet werden können. Habe ich das richtig verstanden? Kann ich das sozusagen als Antwort darauf auf deine Frage sehen oder meint die Bundesratsinitiative was ganz anderes und dieses Einer-für-alle-Prinzip müsste nochmal anders durchdekliniert werden? Also was wäre die Anforderung aus deiner Sicht?
Ich habe es eigentlich so verstanden, dass gesetzlich festgelegt wird, dass eben wenn eine Aufsichtsbehörde schon mal einen Sachverhalt entschieden hat, die anderen daran gebunden wären. Wobei ich mir denke, mein Gott, das sind doch eigentlich alles erwachsene Menschen. Kann man sowas nicht auch auf normaler, verantwortlicher Ebene. Es gibt ja auch entsprechende Arbeitskreise, die sich mit den Experten der Aufsichtsbehörden auf Festlegungen verständigen. Muss ich dann auch das mit Gesetz absichern, mit den entsprechenden verwaltungsrechtlichen Problematiken? Oder kann ich nicht einfach da schon Mehrheitsentscheidungen akzeptieren? Dann kommt wieder die, es fehlt hier noch so als Mythos Nummer 6, die, ich will nicht sagen die Unfehlbarkeit, aber die Unabhängigkeit der Aufsichtsbehörden, allein wenn man die Regelungen in der DSGVO zum ETZA sieht, merkt man ja, so unabhängig sind die gar nicht. So. Das sind Mehrheitsentscheidungen, das sind Eskalationswege, wenn es einem was nicht passt. Und wir sehen ja auch, wie beispielsweise Irland, die gegen die Entscheidung des ETZAs vor dem Europäischen Gericht klagte, auch das wäre denkbar, in Anführungszeichen. Warum schaffen wir es nicht nach 10 Jahren, dass die Aufsichtsbehörden hier einen Modus vivendi gefunden hätten zur Abstimmung von wesentlichen Positionen, ohne den Gesetzgeber brauchen zu müssen, sondern dass eigentlich alle, die sich daran orientieren wollen, an den beiden Aufsichtsbehörden eine belastbare Quelle für Interpretation finden. Und wem das nicht passt, ich kenne auch einige Positionen, wo ich die Stirn runzel, wohlwollend formuliere, aber dann könnte ich auch immer noch das vor einem Verwaltungsgericht klären lassen, was ja auch immer wieder vorkommt und wo dann Gerichte mal die eine, mal die andere Auffassung bestätigen. Dafür sind sie ja da. Und diese müssen denn immer alle Datenschützer einer Meinung sein, das haben wir in keinem anderen Rechtsgebiet. Aber wir können erwarten, dass sich die Aufsichtsbehörden untereinander abstimmen und dass nicht quasi diese Unsicherheit von der Postleitzahl abhängt, welcher Interpretation soll ich denn Glauben schenken oder nach welcher sollte ich mich orientieren.
Ja, also die Mehrheitsentscheidungen nach innen gibt es die ja längst, ne? Also in der Geschäftsordnung, und da Baden-Württemberg in diesem Jahr den Vorsitz hat, weiß ich das nur allzu gut, dass es tatsächlich schon auch Mehrheitsentscheidungen gibt, also nach innen, ne? Dass man also sagt, wir haben jetzt hier eine bestimmte Position oder auch eine Stellungnahme oder ähnliches, stimmen alle dafür, wer enthält sich, gibt es Gegenstimmen. Und ja, es gibt manchmal auch Gegenstimmen. Die spannende Frage aber, und das ist hier immer gemeint, ist, wirkt das auch, hat das auch Wirkungen auf Dritte, also, ne, also über die eigentliche DSK hinaus. Und das ist der spannende Teil. Und da ist es auch ganz richtig, finde ich, Rudi, so sehe ich das auch, so eine völlige Unabhängigkeit im Vakuum oder im luftleeren Raum, ist das auch im ETSA nicht. Ich sage ganz gern konzertierte Unabhängigkeit. Also so, und vor diesem Hintergrund wird man solche Mechanismen ausbuchstabieren müssen, ja.
Das heißt, du schlägst so ein bisschen vor, den ETSA auch zu sehen. Die haben auch Mehrheitsentscheidungen. Das ginge hier ja auch.
Mich wundert, warum man sich da nicht mehr schon bei Änderungen beim BDSG hätte dann orientieren können, um einfach nur die DSK oder dieses Gremium, wie man es auch nennen möchte, einfach nur mit mehr Organisationskompetenz auszustatten, damit auch die Ergebnisse daraus rechtlich belastbarer werden und jetzt nicht nur ein wohlwollende, und es ist ja oftmals nicht mal Selbstbindung der Verwaltung, es ist ja nur eine Absichtserklärung, wie man etwas sieht. Ich habe keinen Anspruch darauf, dass die Verwaltung sich so entscheidet, wie der ETSA, wie die DSK sich entschieden hat. Kann es nur erwarten, aber ich könnte es nicht einklagen.
Ja, und wir haben ja auch andere Bereiche, auch im Medienbereich. Auch da haben wir ja ein föderales System mit den Landesmedienanstalten und gebündelten Organen, die KJM und ähnliches. Und da gibt es auch Mehrheitsentscheidungen.
Also geht und ist kein Problem.
Ja, was heißt kein Problem? Also ich glaube, man lebt da anders mit. Also man sagt halt, gut, das gibt's halt. Und also ich finde das auch nicht schwierig, auch in einer. Also das Gute bei so einem Prozess ist ja, dass man dann auch streitet. Das tun wir manchmal in der DSK auch. Oder was heißt streiten? Argumente austauschen. Häufig gibt es einen Konsens und auch Einstimmigkeit, aber manchmal eben auch zwei Gegenstimmen mit Gegenargumenten. Und damit kann man für meine Begriffe sehr professionell umgehen. Das ist dann eben so und macht man transparent. Und
ja. Das Einer-für-alle-Prinzip ist umsetzbar. Mehrheitsentscheidungen sind umsetzbar. Also diese Themen, die angesprochen sind, kann man übersetzen. Jetzt kann man sagen, warum ist das nicht längst passiert? Das, wenn man es jetzt nicht macht, kann man in 5 Jahren sagen, warum ist es nicht jetzt passiert? Also, dass man es jetzt machen kann, ist auf jeden Fall gegeben. So verstehe ich das jetzt.
Es ist der richtige Weg, für mehr Vorhersehbarkeit und Rechtssicherheit in der Interpretation zu sorgen. Man darf aber nicht außer Acht lassen, letztendlich ist die DSK auch nur ein Teil des ETSAs, der europäischen Interpretation, und kann eigentlich nur nationale Gegebenheiten final beschließen. Das heißt, Umsetzung auf Basis von nationalen Vorgaben. Die große Linie wird weiterhin über den ETSA in Brüssel erfolgen. Das muss allen klar sein. Und das ist auch wieder ein bisschen so die Überleitung oder die, wenn man sich generell über Änderungen im materiellen Recht, ist es genau das Gleiche. Die große Linie mit Leitfäden und Leitlinien gibt der ETSA vor. Und die nationalen Aufsichtsbehörden haben nur innerhalb dieser Leitplanken die Möglichkeit, Gestaltungen voranzubringen.
Lass uns darüber nochmal kurz sprechen, was man anders machen kann. Und ich würde vielleicht nochmal den Referenzrahmen ansprechen. Wir bewegen ja uns in der Debatte um Bündelung. Ich würde gerne nochmal verstehen, was man unter Wirtschaft so verstehen kann. Aber darüber haben wir in der Vergangenheit auch viel gesprochen. Also vielleicht kann man es kurz sagen. Anderer Punkt ist, der Referenzrahmen ist, man sagt, man soll mal bündeln. Andere sprechen von Zentralisierung. Die Debatte geht auch so weit, dass man sagt, ja, wir nehmen einzelne Bereiche gänzlich aus von den DatenschützerInnen. Das heißt, Sicherheitsbehörden oder so sollen gar nicht mehr so richtig in den Blickpunkt kommen oder halt anders. Das heißt, es gibt auch immer mehr Sicherheitsgesetze und mehr über Überwachungskompetenz, die staatlich organisiert ist. Gleichzeitig soll sozusagen beim Datenschutz alles irgendwie einfacher werden. Ist es denn eine Vereinfachung oder ist es eine Schwächung des Datenschutzes? Vielleicht können wir da nochmal sozusagen uns kurz austauschen, so wie ihr das seht, in welchem Referenzrahmen wir uns bewegen, in welcher Zeit das gerade passiert, dass es um diese Bündelungsdebatte geht.
Ja gut, du hast jetzt natürlich auch einen Bereich angesprochen, der überhaupt nicht Gegenstand der Stuttgarter Impulse ist.
Ja.
Ne, und zwar der Bereich Sicherheit, Sicherheitsgesetzgebung dort. Es gibt auch Richtlinien, die begleitend Justiz und Inneres adressieren. Will ich jetzt nicht einzeln aufdröseln, aber das ist etwas, was nicht Teil der Stuttgarter Impulse ist, was aber natürlich den allgemeinen Rahmen, der ist momentan schon so, dass Grundrechte oder das Grundrecht des Datenschutzes, aber auch der Informationsfreiheit, auch dafür sind wir ja zuständig, also die meisten jedenfalls, die zugleich Datenschützer sind auf Landesebene, das ist schon eine allgemeine Entwicklung, ne? Oder dass dann eben gesagt wird, naja, zugunsten der Sicherheit oder wenn wir jetzt wieder im Bereich der Wirtschaft sind und eigentlicher Gegenstand der Stuttgarter Impulse, zugunsten der Wettbewerbsfähigkeit und Wirtschaft und Innovationskraft, muss man da ein bisschen zurückschrauben. Ja, das ist natürlich ein Punkt, der sehr schwierig ist und es ist vielleicht auch nicht richtig, dass nur über Kürzungen beim Datenschutz Innovation und Wettbewerb wieder möglich sind. Ne? Sondern da muss man sich das tatsächlich genau angucken. Datenschutz ist auch nicht immer Bürokratie. So ein Verarbeitungsverzeichnis ist nicht nur Papier, sondern hat den Grund, dass man sich überlegt, welche Daten man verarbeitet. Jetzt hast du gesagt, KMUs komplett raus, also 99% faktisch der Wirtschaft aus der DSGVO rausdefinieren. Ist das eine gute Idee? Relativ sicher nein. Also, dass man die komplett, wie gesagt, 99%, das ist also das absolute Gros. Ja? Und so völlig unabgestuft, komplett einfach rauszunehmen, das halte ich für den falschen Ansatz. Auch nicht richtig ist es zu sagen, naja, wir machen Bürokratieentlastung dadurch, dass wir die Bestellgrenze bei den DSBs ändern. Also, dass man also sozusagen den Feuerlöscher abhängen kann. Und damit geht ja das Problem nicht weg. Auch das ist, glaube ich, nicht des Rätsels Lösung und ist auch nicht etwas, was man unter dem Stichwort Bürokratieabbau, glaube ich, sondern wir brauchen ja Datenschutz erstmal individuell als Grundrecht. Dann hat er noch, ich sag mal, objektivrechtliche Dimension, indem er auf die Resilienz der Demokratie einzahlt. An der Stelle abzubauen, finde ich vielleicht gerade jetzt schwierig in den Zeiten, in denen wir uns befinden.
Es sind jetzt zwei Punkte. Das eine war die Situation mit Nachrichtendiensten und das andere war eigentlich die, wo es bei den Impulsen darum geht, wie kann man die Aufsicht für die Wirtschaft entsprechend organisieren. Ganz kurz zu den Nachrichtendiensten. Das ist natürlich nicht beruhigend, wenn man mitbekommt, dass bisherige Kontrollaufgaben, Kontrollfunktionen reduziert werden in einem Bereich, der immer technologisierter wird, bei dem es immer mehr Technik zum Einsatz kommt, bei der auch zunehmend hinterfragt wird, wie zuverlässig ist sie denn, sei es bei Gesichtserkennung, sei es bei KI-Unterstützung, die dann entsprechende Vorschläge macht. Da könnte man sich schon wünschen, dass es weiterhin eine entsprechende neutrale Aufsicht gibt, die hier kritisch hinterfragt, aber auch bestehende Methoden ja vielleicht auch bestätigt. Es geht ja nicht immer nur darum zu sagen, so geht's nicht. Es kann auch sagen, das, was ihr macht, ist richtig und es passt. Man sollte sich nicht davor scheuen, in Anführungszeichen, so viel Selbstbewusstsein als Nachrichtendienst zu haben, dass man auch mal was richtig machen kann, sondern man sollte durchaus zeigen, was man kann und dass man es macht und dass man es auch in den meisten Fällen ja auch gut macht. Also dieses Misstrauen der Aufsicht gegenüber ist in meiner Wahrnehmung seltenst gerechtfertigt. Aber wenn wir jetzt wieder eigentlich zum Impulspapier kommen und zu den KMUs, fällt mir auch immer wieder auf, wenn es heißt, oh, wir wollen die Wirtschaft entlasten, wir machen eine zentrale Einheit der Aufsicht und zentralisieren. Wenn ich dann nachfrage, wie definiert ihr Wirtschaft? Ich kenne die Definition öffentlicher, nicht öffentlicher Bereich. Wirtschaft heißt, ja, das sind die gewerblichen, die Vereine lassen wir außen vor. Dann schaue ich, wo ich überall Mitglied bin und sage, hey, der ADAC, 22 Millionen Mitglieder, ist dann nicht dabei. Naja, irgendwie sind die ja doch kein normaler Verein. Wir meinen ja nur normale Vereine. Ah, dann denke ich mir, es gibt auch genügend Elternvereinigungen, die bei bestimmten Krankheiten in der Familie, bei Kindern oder bei sich da eine Selbsthilfegruppe gründen mit besonderen wo insbesondere viele Daten verarbeitet werden, die unter besondere Kategorie fallen, die sind dann außen vor. Die brauchen sich dann nicht mehr darum zu kümmern, um Schutzmaßnahmen und wer bekommt die Daten. Naja, das ist, müssen wir dann auch mal gucken. Also diese ganze Diskussion um Wirtschaft ist mir noch ein bisschen zu unausgereift, damit ich mich da irgendwie auch irgendwie qualitativ äußern kann. Denn es gibt so viele Varianten in dem Bereich. Und wir hatten es eingangs schon gesagt, da wo es um Grundrechte geht, sind keine Ausnahmen vorgesehen für wirtschaftliche Einheiten oder Rechtseinheiten. Da geht es einfach nur darum, Zweckbindung, Nachvollziehbarkeit der Rechtsgrundlage und ein gewisses Maß an Transparenz sicherstellen zu können. Und das vermisse ich ein bisschen in der Diskussion, wenn es um Wirtschaft oder generell, wir nehmen Vereine und KMUs von der DSGVO aus. Das ist ich finde, da wird Hoffnung gemacht, die keine Begründung findet, dass man hier ohne Änderung der Grundrechte eine Änderung herbeiführen kann.
So ist es. Also der Begriff ist absolut offen. Also die Wirtschaft in dem Sinne gibt es nicht. Sondern also das Feld ist bunt und müsste dann ausbuchstabiert werden. Jetzt könnte man natürlich sagen, mal was doch andersrum. Dann sagen wir, die Landesdatenschützer bleiben nur für den öffentlichen Bereich übrig. Und dann könnte man sagen, okay. Und die private Videoüberwachung zum Beispiel, also Nachbar 1 filmt Nachbar 2 auf dem Grundstück, also das, was uns auch hier sehr starkes Geschäft macht, das wandert dann auch ab. Okay. Also das heißt, auch da wieder, man versteht vielleicht die Grundidee, aber man muss das dann ausbuchstabieren und zwar legislativ tatsächlich genau definieren. Denn die Frage ist bei der Zuständigkeit, wer macht's? Und das muss man ausdifferenzieren. Und wenn man das nicht kann, dann ja.
Aber schwierig. Entsteht nicht, wenn man etwas sozusagen, was als Gesamtes bei einer Behörde vorhanden ist, wenn man das jetzt trennt oder unterscheidet, entstehen dann nicht neue Reibungen und neue Abstimmungsnotwendigkeiten, wenn jetzt Genossenschaften also hier bleiben, bei einem Systemwechsel.
Ja, gut, klar. Ja,
ja, aber das würde ich wirklich nur temporär sehen, denn die Abstimmungen bleiben ja weiterhin. Wenn es bislang eine Datenschutzkonferenz gibt, die sich zu Themen des öffentlichen und nicht öffentlichen Bereichs austauscht, wird es weiterhin ein Gremium geben, egal wie das heißt, dass sich zwischen den Interpretationen der Aufsicht, die für die Wirtschaft, was immer das sein mag, zuständig ist, plus der Bundeseinrichtungen und den Aufsichten, die für den öffentlichen Bereich der Länder weiterhin zuständig bleibt. Denn die Grundinterpretation, wann ist ein Datum anonym, wann ist ein Datenschutzvorfall meldepflichtig, sollte sich in den Bereichen ja nicht unterscheiden. Ob es dieser Vorfall bei einem öffentlichen oder nicht öffentlichen Einrichtung oder bei einer Einrichtung der Wirtschaft passiert, das müsste ja hoffentlich gleich interpretiert werden. Und da wird es weiterhin ein Gremium und ein Abstimmungserfordernis geben. Da sollte man sich nicht hinwegtäuschen. Nur weil eine Aufsichtsbehörde mehr Zuständigkeit bekommen hat als vorher, werden die Grundfragen weiterhin gemeinsam gelöst werden müssen.
Genau so ist es. Und ich will es sogar noch zuspitzen, weil du hast am Anfang gesagt, oft hört man ganz plakativ die 18. Na, da wird also gesagt, ja, 18, wie kann das sein? Also die schiere Zahl wird dann schon benutzt, um zu argumentieren, es sind viel zu viele. Und das kann ja umdrehen und kann sagen, ja okay, die 1, also mach aus der 18 eine 1, wird es in einem föderalen System nicht geben. Es sei denn, wir ändern das Grundgesetz massiv. Von daher ist also dieses Argument, es sind ja so viele in einem föderalen Staat, erstmal ja, stimmt.
Ja. Und Landesgesetze sind unterschiedlich, Landesregelungen sind unterschiedlich und so weiter und so weiter.
Ja, also, aber Abstimmungsbedarf wird es immer geben, genauso ist es, wie Rudi auch gesagt hat. Und das verändert sich nicht dadurch, dass eine Entität mehr Kompetenzen hat als vorher.
Kommen wir in die Schlussrunde, in die Schlusskurve. Jetzt haben wir viel über die Papiere gesprochen. Wollen wir noch ein, zwei Aspekte ansprechen beim materiellen Recht, was unbedingt zu benennen ist? Dann müsst ihr mir sagen, was in diesem Papier unbedingt hätte noch rein sollen, aber was nicht drin ist.
Ja, das sind natürlich alle fünf Punkte, haben enormes Potenzial. Also Leitplanken für KI, man muss das gesetzlich besser austarieren. Gut, wir haben jetzt einen digitalen Omnibus, vielleicht kommt da ein bisschen Regelung, das ist aber wahrscheinlich noch zu wenig. Also da muss man ran, ne? Also man muss diese Technik adressieren. Dann hat die DSGVO für meine Begriffe, das wäre jetzt erstmal mein kurzes Statement, vor Rudi dann vielleicht noch viel bessere Ideen hat. Es gibt so ein paar Mechanismen in der DSGVO, die eigentlich super Ideen sind, aber die nicht so richtig, also Zertifizierung und das, was, also ich sag mal, Tools in der DSGVO, die nicht so richtig aus dem Quark kamen. Ja. Ja. Da müsste man vielleicht schauen. Und dann, das ist natürlich auch eine ganz schwierige Frage, wie man das im Einzelfall wieder ausgestaltet, aber ein bisschen mehr risikobasierten Ansatz abbilden in Regelungen in bestimmten Bereichen, ist bestimmt auch eine gute Idee. Und ich glaube, hier zum vierten Punkt, das ist, glaube ich, liegt auch Rudi sehr am Herzen, Auftragsverarbeitung, Entbürokratisieren, Dinge, die in diese Richtung gehen, weil das ist wirklich für die Praktiker das täglich Brot. Ja.
Also, wo fange ich an? Bleiben wir mal bei den fünf Punkten Leitplanken für KI. Da sehe ich vor allem auch die Schwierigkeit, wie schaffen wir das, diese Technik so einzusetzen, dass das betroffene Person oder die Anforderungen gerade an Zweckbindung sichergestellt ist, dass auch Transparenz und auch Betroffenenrechte wie Berichtigung oder auch Löschung, sofern berechtigt, umgesetzt werden können. Das sind vor allem technische Fragestellungen, wo ich noch keine Antwort kenne, die mich überzeugen lassen können, dass selbst wenn wir es rechtlich regeln würden, und da haben wir wieder den Verweis auf die Grundrechtecharta, wie schaffen wir es, dass wir das auch so abbilden können, dass wir für die Personen, die davon betroffen sind, in Baden-Württemberg gab es ja einen bekannten Fall von einer Person, das auch so umsetzen können, dass wir auch diesen Personen, diesen Situationen gerecht werden. Wir genießen momentan den Nutzen von vieler KI, die trainiert worden ist, wo wir alle wissen, so richtig sauber war das nicht, mit weltweit Abziehen von Daten, die online sind. Aber wie schaffen wir es, das rechtskonform zu gestalten? Da bin ich noch ein bisschen unsicher, weil mir da noch ein bisschen die überzeugenden technischen Umsetzungsmöglichkeiten fehlen. Ob wir bei einem zweiten Punkt, ob wir Personalisierung verbessern, ja, dysfunktionale Instrumente, wenn ich an die Verhaltenskodizes denke, da haben wir uns viel mehr erwartet als Anwender, dass da viel mehr geht, wurden ein bisschen ausgebremst durch Aufsichtsbehörden, die sagen, ja, tolle Idee, aber jetzt kümmert euch selber um die Aufsicht. Wir wollen da jemanden sehen, den ihr finanziert, der genauso gut ist wie wir, der genauso gut aufgestellt ist wie wir und der auch durchsetzungsfreudig und natürlich unabhängig ist. Aber er soll ja auch von euch bezahlt werden. Das hat bei vielen Verbänden, wenn man mal so pauschal sagen will, dann doch ein bisschen die Motivation gehemmt, sich um Verhaltensregeln zu kümmern, dass der EuGH hier auch noch ein bisschen die Leitplanken konkretisiert hat, um es mal wohlwollend zu formulieren, kommt noch mit hinzu, dass dann vielleicht auch die Motivation für Verhaltensregeln nicht gestiegen ist. Eigentlich das, was der EuGH da gesagt hat, ich kann keine neuen Rechtsgrundlagen schaffen, klar. Aber allein dieses Beispiel, wie ist die Speicherungsdauer von Restschuldbefreiungen, was ja beim EuGH vorlag, war eigentlich eine vertretbare Lösung, aber passte halt nicht, weil der Gesetzgeber eine kurze Frist bei der Veröffentlichung vorgesehen hatte. Und risikobasierte Ansätze prüfen. Ich habe am Wochenende wieder ein bisschen was gelesen vom ETZA im Rahmen dieses Papiers zur Anonymisierung, wo ja künstlich erwartet wird, wenn jemand die Daten weitergibt, kann der Empfänger oder hat der Empfänger eine Möglichkeit zur Reidentifizierung, wo man eine Einschätzung treffen soll und dann tauchen dann Empfänger auf oder die Möglichkeiten durch inländische Nachrichtendienste, ausländische Nachrichtendienste, Cyberkriminelle, wo ich mir frage, wo ist da der risikobasierte Ansatz, wenn ich ein mögliches Fehlverhalten oder von unredlichen Mitarbeitern zu berücksichtigen habe, dann bin ich wieder im absoluten Ansatz bei der Anonymisierung. Gibt es irgendeinen, der, wenn er böse ist und was Böses will, dann einen Personenbezug herstellen kann, dann sage ich mir, das ist nicht der risikobasierte Ansatz, den ich mir eigentlich vorstelle. Die anderen Punkte Auftragsverarbeitung, du hast das angesprochen, entbürokratisieren, das ist ja auch eine Überlegung, die in dem Münchner Papier der Münchner Arbeitsgruppe zur Vorschläge kam, kann man das nicht per Gesetz regeln, denn alles, was man da reinschreibt, ist ja eh im 28 Absatz 3 größtenteils vorgegeben, dann mache ich eben einen Mustervertrag, mache einen Muster Regelung, die das abbildet in einem Gesetz. Wir kennen ja mittlerweile viele Gesetze, die mit Buchstaben nur so um sich schmeißen, wenn es ergänzt werden. Und kann da vieles mit reinschreiben, wo man dann allerdings auch bilateral abweichen kann, wenn man andere Regelungen treffen will, was ja durchaus die DSGVO ja auch zulässt. Beispielsweise, wie soll denn die Meldung erfolgen von Auftragsverarbeiter an den Verantwortlichen, wenn etwas passiert? Das sind ja alles dann die Umsetzungen, welche Kontaktdaten, alles sowas kann man noch weiterhin bilateral regeln. Aber die ganz große Tätigkeit, habt ihr eine AV, kann ich die sehen, passt die, die eigentlich letztendlich dann zur Bürokratisierung führt, weil ich ja nur eine gesetzliche Vorgabe verschriftlich zwischen zwei Parteien abbilden will, könnte durch einen Großteil entlastet werden. Ein Punkt steht auch noch in der Ziffer 4, du hast das noch nicht erwähnt, Hersteller in die Pflicht nehmen. Das ist natürlich der Punkt. Ein Beispiel, was ja immer wieder genannt wird, wenn es um die unterschiedliche Interpretation der Aufsichtsbehörden genannt wird, ist Cloud-Dienstleistungen von einem Bürokommunikationsanbieter, der Microsoft 365 heißt oder anbietet. Wo immer wieder, ja, Aufsichtsbehörden sind es unterschiedlich, müsste, hätten wir eine Regelung, dass nur solche Produkte auf den Markt kommen könnten, die per se erstmal datenschutzkonform sind, ich aber als Anwender die Möglichkeit habe, es so noch zu customizen, dass ich es weiterhin dann ich die Verantwortung übernehme, wären viele Diskussionen für gerade KMUs, die eben nicht die Möglichkeit haben, über Rechtsabteilungen Nachverhandlungen zu initiieren oder Prüfungen durchführen zu lassen, würden vieles erleichtern. Ich vergleiche das manchmal mit der Automobilindustrie. Jeder, der von uns ein Auto erwirbt, bekommt es so ausgeliefert, wie es vom Kraftfahrzeugbundesamt freigegeben wurde, mit entsprechenden Zulassungsmerkmalen. Wenn ich dann irgendwas anders haben will, sei es Reifen oder irgendwas, dann wird geprüft, muss ich das genehmigen lassen oder eben nicht. Da geht's ja auch. Und vielleicht schaffen wir es doch noch von der Automobilwirtschaft zu einer IT-Wirtschaft, die von vornherein es schafft, dass nur rechtskonforme Angebote auf den Markt kommen. Denn darum geht es letztendlich. Und nicht die Anwender verpflichtet sind, entsprechende Änderungen am ausgelieferten Produkt vorzunehmen, um rechtskonform tätig zu sein. Würden wir bei Autos nie akzeptieren. Aber bei Software scheinen wir da irgendwie es hip zu finden, wenn wir denken, Hauptsache es ist aktuell.
Hauptsache es fährt, ja.
Dann der letzte Punkt, um das noch abschließend zu sagen, Grundrechtsschutz effektivieren. Ja, also es wird keiner zugeben, dass er Grundrechte einschränken will. Aber wie schaffen wir es denn tatsächlich, die rechtliche Durchsetzung zu verbessern? Ich habe jetzt gerade auf dem Herweg einen Aufsatz gelesen, wo überhaupt in Frage gestellt wird, ob denn Aufsichten wirklich die beste Struktur sind, um Streitereien zwischen zwei Privaten, du hattest es vorhin genannt, Videoüberwachung zwischen zwei Nachbarn durchzusetzen. Bei jedem anderen Streit, sei es mit Zaun, sei es mit überwachsenden Sträuchern, sei es mit Bienenvölkern, würde man vor den Zivilgerichten gehen. Hier gehe ich an die Aufsicht, lass mir durch die KI noch eine Beschwerde schreiben und beschwere mich, wenn ich nach 2 Monaten da noch nicht die Polizei beim Nachbarn war. Das sind Punkte, über die kann man wirklich mal nachdenken, inwieweit man denn hier nicht den Grundrechtsschutz oder auch die Rechtssicherheit, die Entlastung der Aufsichten, aber auch den Bürger mehr in die Eigenverantwortung nehmen kann.
Von den genannten Punkten, welcher ist dein Lieblingspunkt, Rudi?
So richtig lieb habe ich alle. Nein. wo ich die größten Fragezeichen habe, ist Leitplanken für KI. Allein zumindest so, wie ich diese Technik verstanden habe. Wo ich denke, man könnte noch am ehesten was machen, ist beim Thema Auftragsverarbeitung entbürokratisieren. Da könnte der Gesetzgeber selber aktiv werden, um Vorgaben zu machen.
Ja, dann landesrechtlich haben wir das zum Beispiel in Baden-Württemberg jetzt. Hm?
Dann wären nämlich die Individuellen, die vielleicht Auftragsverarbeiter oder vielleicht verantwortlich, das wäre dann nur noch ein kleiner Teil,
der
dann
individuell. So ist es, nur noch die Details.
Ein Punkt wegen Leitplanken für KI, nur weil ich dann da jetzt auch in den letzten Wochen und Tagen draufgestoßen bin. Baden-Württemberg hat ja auch das Landesdatenschutzgesetz entsprechend angepasst, dass öffentliche Stellen sowohl eine Rechtsgrundlage für Anonymisierung, aber auch zum Einsatz von KI haben. Da bin ich natürlich als jemand, der von einer nicht öffentlichen Stelle bezahlt wird, stehe ich da und sage, und wir?
Tja. Es ist absolut richtig und ich kenne auch Institutionen, die im Gesetzgebungsverfahren beraten haben, Ja, also von daher richtig, das müsste einen Gleichlauf geben. Ne? Also an der Stelle müsste ich dann sagen, es ist schon aus Sicht der Einsetzenden natürlich merkwürdig, wenn der eine etwas ausbuchstabiert, eine Rechtsgrundlage ausbuchstabiert hat, während der andere sich eines sehr groben Rahmens 6.1f oder ähnlichem, also da ist ein Ungewicht und ob das richtig ist, das kann man mit guten Gründen bezweifeln. Das müsste schon einigermaßen gleich laufen, ja.
Man kann vielleicht noch sagen, ich habe jetzt auch mitbekommen, dass auch in Bayern überlegt wird, das Landesdatenschutzgesetz entsprechend anzupassen. Das wäre der richtige Weg, denn man darf nicht außer Acht lassen, der Gesetzgeber hat ja viele Gestaltungsmöglichkeiten, muss halt nur die Verhältnismäßigkeit im engeren Sinne wahren, was auch meistens gelingt. Aber es gibt halt durchaus in den nationalen Ebenen auch noch Gestaltungsmöglichkeiten, die man ausschöpfen kann.
Ist ja auch eine der Überlegungen, wenn man das BDSG ändert, da vielleicht sogar auch Rechtsgrundlagen einzubauen. Sowas kann und sollte man, aber an der Stelle würde man sich vielleicht nicht so viel Zeit lassen wollen, wie in manchen Papieren dafür vorgesehen ist, weil da drückt der Schuh. Ja.
Also das heißt, ich verstehe, wenn wir jetzt sozusagen auf die Stuttgarter Impulse nochmal kommen, man kann gesetzlich sozusagen zum Beispiel bestimmte Regelungen treffen, die die Arbeit vereinfachen. Dafür muss man nicht strukturell an die Aufsichtsbehörden rangehen und Bündelungsformate finden oder so. Das sind zwar unterschiedliche Diskussionen. Also wenn ich einen Auftragsverarbeitungsvertrag, wenn ich regle, was da gemacht werden muss, dann ist es völlig unerheblich, ob es zentralisiert ist oder nicht zentralisiert ist. Die Effizienz liegt daran, dass man die Regelung trifft, wie diese Prozesse dann auszusehen haben.
Ich würde das nicht ganz trennen wollen. Ich finde eigentlich, weil die Impulse ja gerade beide Themen ansprechen, sowohl die Struktur der Aufsicht wie auch materiell. Und das zu sagen, wenn wir das eine angehen, brauchen wir uns um das andere nicht zu kümmern. Ich glaube, da liegen auch viele Möglichkeiten dahin, weil es ja nicht nur heißt, wir wollen nicht zentralisieren, sondern wir wollen die Zusammenarbeit der Aufsichtsbehörden, die es eben gibt, verbessern. Was da natürlich auch wieder fehlt, sind die kirchlichen Aufsichtsbehörden. Das ist ein altes Thema, das ist da immer noch ein bisschen. Die Rundfunkanstalten könnte man noch mit einbinden. Das ist ein Thema, was nicht nur Deutschland betrifft, denn auch andere Mitgliedstaaten haben mehr Aufsichtsbehörden, als wir immer nur wahrnehmen oder die im ETZER vertreten sind. Aber das ist dann der nächste Schritt, wo man sich darüber Gedanken machen muss, wie bindet man die stärker mit ein, um auch hier eine gleichwertige oder eine gleichartige Interpretation hinzubekommen.
Gibt hier eine DSK-Austauschformate?
Gibt Austauschformate, genau. Ja.
Aber das heißt, okay, die Stuttgarter Impulse, dass sie beides zusammenbringen, ist eine gute Idee. Liebe Zuhörenden, ihr habt natürlich die Gelegenheit, und das ist die Grundidee auch gewesen bei den Stuttgarter Impulsen, das auch zu kommentieren. So wie wir jetzt darüber gesprochen haben, ist es für die Aufsichtsbehörden der Länder, glaube ich, auch wichtig zu hören, wie neudeutsch die Stakeholder das sehen. Das können auch BürgerInnen sein, natürlich. Und aber auch Institutionen, Vereine, aus der Wirtschaft kommende Genossenschaften, wie auch immer, Initiativen, auch die Verwaltungen, also alle AkteurInnen, die diese Stuttgarter Impulse kommentieren wollen, auch sagen wollen, das gefällt mir gut zum Beispiel oder da hätte ich mir noch mehr gewünscht, dass ihr das beschreibt, kann man alles machen. Bis Anfang September, bis zum 10. September können diese Einreichungen kommentiert werden. Den Link, das legen wir mit in die Shownotes. Und das wäre jetzt vielleicht so der Abschluss. Am Ende September wird es auch eine Veranstaltung geben, wo dann aus diesen Rückmeldungen, die wir bekommen haben, wir das ein oder andere sozusagen, also die wesentlichen Aspekte auch diskutieren wollen. Vielleicht noch abschließend, Rudi, wenn du dich mit den Stuttgarter Impulsen beschäftigst, kannst du sozusagen noch deinen abschließenden Gedanken zu diesen Impulsen formulieren und lieber Chef, du vielleicht auch. Was wünschst du dir, was jetzt aus diesen Stuttgarter Impulsen passiert? Rudi hatte gesagt, die Impulse sind der Auftakt für was. Wo sollen diese Impulse am Ende hinkommen und zu was sollen sie führen? Rudi?
Ich habe ja am Anfang das mit den Impulsen gesagt, dass man eben so bei Unterrichten oftmals am Anfang in der Schule einen Impuls setzt, der dann zur Diskussion führt. Das erwarte ich mir hier auch, dass es eine Diskussion gibt zur Verbesserung der Struktur, der Effizienz der Aufsichtsbehörden, aber auch der Vorhersehbarkeit und der Erleichterung in der Umsetzung datenschutzrechtlicher Vorgaben. Das sind insbesondere diese Kernthesen zum materiellen Datenschutzrecht. Was ich mir erwarte, ist zumindest eine ernst geführte Diskussion der Stakeholder. Das bezieht natürlich auch die gesetzgebenden Einheiten ein in Bund und Länder, dass man vielleicht weniger zu den Schlagworten Vereinfachung des Datenschutzrechts, sondern quasi zur Effektivität. Denn es geht letztendlich nicht darum, Grundrechte einzusetzen, sondern Grundrechte so anwenden zu können mit möglichst effektivem und möglichst wenig Aufwand. Und man darf nicht außer Acht lassen, und das ist wieder ein Punkt, der viel zu selten kommt, das Datenschutzrecht in der Grundverordnung ist kein Supergrundrecht, es steht in praktischer Konkordanz mit den anderen Grundrechten, steht auch im Erwägungsgrund 4 alles schon mit drin, wird halt nur zu wenig wahrgenommen von denen, die es kritisieren, dass bei jeder Abwägung oftmals auch, ist es nicht eine, auch der EuGH hat ja das wirtschaftliche Interesse als berechtigtes Interesse bestätigt, was in der Praxis auch oftmals angewandt wird, aber in der Diskussion viel zu selten wahrgenommen wird. Und ich erhoffe mir, dass wir dann einen Erfolg des Stuttgarter Papiers, wenn es zumindest eine ernsthafte Diskussion gibt, allein das wäre ein Erfolg. Und wenn dann vielleicht das ein oder andere in der Umsetzung auch gelingen könnte.
Ja, kann ich mich anschließen. Also Ziel ist ein breiten Dialog, bei dem wirklich auch die Stakeholder, auch und vor allem die betroffenen Stakeholder, also von diesen möglichen Überlegungen zu Wort kommen, sich einbringen und im Idealfall sich Bestandteile aus diesem Dialog auch in einer möglicherweise am Ende stehenden Reform einfach widerspiegeln. Das wäre Ziel.
Schöner Abschluss. Lieber Rudi, lieber Chef, ich danke euch, dass ihr euch die Zeit genommen habt. Dir, lieber Rudi, insbesondere, dass du den Weg zu uns gefunden hast. Das ist schön, dass du auch vor Ort bist. Das können wir hoffentlich bald wieder machen. Ich teaser mal an, es wird im Oktober einen Termin geben, wo wir live aufzeichnen werden.
Ja, das ist gut, ja.
Bei der BVD Herbstkonferenz werden wir einen Live-Podcast aufzeichnen mit Publikum und dann wild miteinander diskutieren. Das wird die Formation sein und das wird sicherlich Spaß machen. Liebe Zuhörerinnen, ich darf einen zweiten Live-Podcast schon mal ankündigen. Am 2. Oktober bei der Langen Nacht der Demokratie wird an dieser Stelle Tobias Keber mit dem Beauftragten gegen Antisemitismus und für jüdisches Leben, Dr. Michael Blumel, sprechen. Es wird um KI gehen, es wird um Bildsprache gehen und um Social Media. Also wir planen zwei Podcasts. Wir freuen uns auf unserer Webseite und in unserem Newsletter werdet ihr alle Informationen dazu finden. Herzliche Einladung, hierher zu kommen, zu den Podcasts zu kommen und live dabei zu sein und auch mit uns im Anschluss zu diskutieren. Vielen Dank fürs Zuhören. Nochmals, Rudi, danke dir und lieber Chef, danke dir.
Vielen Dank, dass ich dabei sein durfte.
Danke, tschüss.